Deutschlandfunk, Europa heute.
Es waren Meldungen am Montag, die aufhorchen ließen. Zwei paramilitärische Gruppen, die aus Putin-kritischen Russen bestehen, überqueren von der Ukraine aus die Grenze zu Russland. Dort kommt es dann zu Kämpfen mit russischen Sicherheitskräften, die wiederum später verkünden, dass sie die Eindringlinge zurückschlagen und rund 70 Terroristen, wie es offiziell heißt, töten konnten. Die Zahlen sind aber nicht bestätigt. Dennoch zeigt dieser Vorfall, dass Russland auf seinem Staatsgebiet verwundbar ist, und er wirft sogar noch viel mehr Fragen auf, nämlich wer genau hinter den Angriffen steht und wem sie nutzen. Etwas Klarheit schaffen kann Nico Lange. Er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Politikwissenschaftler, und er analysiert das Kriegsgeschehen regelmäßig. Vor einer Stunde habe ich mit ihm gesprochen und als erstes wollte ich von ihm wissen, wer diese beiden Gruppen überhaupt sind, die sich Legion der Freiheit Russlands nennen und russisches Freiwilligenkorps.
Diese beiden Gruppen sind in der Vergangenheit auch schon aufgetaucht. Mit Bekenntnissen dazu, dass sie Putin bekämpfen wollen, dass sie bewaffneten Widerstand leisten wollen gegen das russische Regime und gegen den Krieg. Die Personen selbst in diesen beiden Organisationen sind häufig Überläufer, die eine Vergangenheit haben in russischen Sicherheitskräften, aber schon seit einiger Zeit die russischen Sicherheitskräfte verlassen haben, in der Ukraine gelebt haben und jetzt auf diese Art und Weise wieder aufgetaucht sind.
Schauen wir nochmal auf die ukrainische Rolle bei diesem Vorfall. Die Ukraine weist eine direkte Beteiligung zurück. Dennoch kursieren Bilder, die darauf hindeuten, dass die Paramilitärs eben westliches Gerät genutzt haben, wie US-Militärjeeps. Das ist nicht bestätigt, aber dennoch die Frage, spielt die ukrainische Armee hier bei diesem Vorfall eine größere Rolle?
Dieser Vorfall nützt auf jeden Fall den ukrainischen Streitkräften. Und man kann das annehmen, es gibt aber keinerlei Belege dafür. Belegt es eben, dass es diese beiden Gruppen schon vorher gab und dass es sich um russische Staatsbürger handelt.
Können wir das nochmal kurz vertiefen? Wie kann beispielsweise Unterstützung von der ukrainischen Seite aussehen oder agieren diese Gruppen völlig autonom?
Diese Gruppen haben ja offensichtlich ganz gut gewusst, dass diese Gebiete in Russland derzeit im Grunde ohne Verteidigung sind. Also es waren etwas über 20 russische Soldaten in dem ganzen Gebiet zu dem Zeitpunkt, als dieses Eindringen erfolgte. Und das sind ja Gebiete direkt an der Grenze, die also auch in gewisser Weise abgesichert waren durch die Reichweite der ukrainischen Artillerie. Also auf diese Art und Weise hat es zumindest indirekt sicher eine Unterstützung gegeben.
Jetzt hat einer der Führer dieser beiden Gruppen angekündigt, dass man wieder mit solchen Vorfällen rechnen muss. Nehmen wir mal an, es tauchen dann wieder Bilder auf und vielleicht wird das dann noch bestätigt, dass westliche Waffen, westliches Material dann da eingesetzt wird, auch gegen russisches Staatsgebiet. Letztlich kann es sein, dass die westliche Unterstützung leidet, wenn sowas vorkommt?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also diese Dinge befinden sich sicherlich in einer Grauzone, aber dass jetzt jemand sagt, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr, weil dort ein westlicher Jeep benutzt worden ist, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Sie deuten an, dass der Vorfall der ukrainischen Seite nutzt. Können Sie das nochmal etwas ausführen? Wie genau sieht dieser Nutzen aus?
Die Ukraine befindet sich ja gerade in der Phase der Vorbereitung einer größeren Gegenoffensive. Und um das Schlachtfeld vorzubereiten, gehört es zum Beispiel dazu, Täuschungsmanöver durchzuführen. Und man kann ja diese Aktion durchaus auch als Täuschungsmanöver werten, Verwirrung zu stiften und die russischen Truppen auszustrecken, also sie so breit zu verteilen an der Frontlinie. Und Russland musste ja darauf reagieren, musste Truppen in die Region bringen. Gibt ja da auch seltsame Videos, wo ein sehr hochrangiger General auf der Straße im Gebiet Belgorod da Truppen befehligt. Also das hat schon eine Wirkung, eine psychologische Wirkung, aber eben auch eine ganz faktische, wenn die russischen Truppen dann von der Frontlinie zum Beispiel in der Ukraine Einheiten abziehen müssen, die sie dann nach Belgorod bringen. Und es hat natürlich auch eine Wirkung auf die russische Zivilbevölkerung, die unglücklich darüber ist, dass sie überhaupt gar nicht beschützt wird und dass die russischen Streitkräfte den Krieg gegen ein Nachbarland anfangen, aber ihre eigenen Leute nicht beschützen können.
Könnte das das Gewicht jetzt auch im Kriegsverlauf, sage ich mal, verlagern, weg von der Ostukraine hin, eher in diese Richtung, in dieses Gebiet, oder ist das militärisch dann doch nicht so von Bedeutung?
Ja, die Ukraine muss ja einen Überraschungsmoment generieren bei der beginnenden Gegenoffensive. Ich könnte mir vorstellen, dass es weitere Aktionen gibt, dieser Art und anderer Art, dass möglicherweise aber als nächstes im Süden etwas passiert, also um wirklich vom Norden bis zum Süden immer wieder die russischen Truppen in Bewegung zu halten. Und natürlich, wenn Verwirrung entsteht, wenn die Lage psychologisch schwierig wird, dann wird die Gelegenheit günstiger für einen Gegenangriff, der dann systematisch erfolgt von den Ukrainern. Also wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir noch mehr Aktionen, noch mehr Nachrichten bekommen, die wir nicht richtig einordnen können, und dass eine gewisse Verwirrung noch herrschen wird, bevor die ukrainische Gegenoffensive beginnt.
Auf den ersten Blick sieht das ja aus wie, ich sage jetzt mal, eine kleine Niederlage für Russland. Das ist auch ein peinlicher Vorfall, der zeigt, dass die Grenze eben nicht so gut geschützt ist. Kann Moskau denn hier dennoch auch Nutzen draus ziehen aus diesem Vorfall, das irgendwie politisch nutzen?
Also für Putin ist das peinlich, für die russischen Sicherheitskräfte ist das peinlich. Und insgesamt, muss man sagen, hat Russland auch nicht gut reagiert. Also die kommunikativen Dinge, zum Beispiel da angeblich tote Kämpfer zu präsentieren, die schnell widerlegt werden konnten, dass diese Fotos eben nicht echt sind, auch das also funktioniert nicht. Also weder bei der Aktion selbst noch in der Reaktion hat Russland jetzt sich irgendwie besonders gut präsentiert. Also ich kann nicht erkennen, dass Russland davon einen Nutzen hätte. Das ist eine große Peinlichkeit.
Auch kein Nutzen im Sinne von, seht her, die Ukrainer greifen uns an, wir müssen jetzt umso stärker zusammenstehen und uns wehren, also so eine patriotische Aufwallung, kann es die geben?
Das hat man in Russland immer wieder versucht, aber die Wahrheit ist, bei allen Versuchen in den letzten Monaten, die Russen lassen sich für diesen Krieg nicht begeistern. Und in Russland weiß jeder, dass der Krieg nicht gut läuft. Und da kann man also propagandistisch versuchen, was man will, aber alle Russen haben gesehen, dass nur ein Panzer bei der Parade vor dem Kreml gefahren ist am 9. Mai. Dass es ewig gedauert hat, eine relativ kleine Stadt wie Bachmut zu erobern. Also Russland hat Mühe damit, den Russen diesen Krieg als Erfolg zu verkaufen oder auch Russen dafür zu motivieren, wenn sie sehen, welche Unsummen für russische Verhältnisse mittlerweile gezahlt werden, damit Soldaten in die Armee gehen. Also da ist in Russland, glaube ich, nicht mit einer patriotischen Aufwallung zu rechnen.
Paramilitärische Gruppen greifen von der Ukraine aus Russland an. Einordnungen und Informationen waren das von dem Sicherheitsexperten Nico Lange.